Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Aus der Ukraine kommen zurzeit viele Frauen und Kinder zu uns, die vor dem Krieg in ihrem Land fliehen. Kinderbücher über sie und ihre Erlebnisse gibt es natürlich noch nicht. Aber wie es geflüchteten Kindern aus anderen Ländern ergangen ist, davon können hiesige Kinder durchaus anhand von Büchern eine Vorstellung bekommen, auch anhand aktueller Neuerscheinungen. Wir stellen gleich den Berliner Orlanda Verlag vor, der neuerdings ein Kinderbuchprogramm macht. Darin spielen die Themen Flucht und Ankommen in der Fremde eine zentrale Rolle. Außerdem besprechen wir in diesen Büchern für junge Leserinnen und Leser zwei Kinderbücher, die vom Leben oder eher Überleben in griechischen Flüchtlingslagern erzählen. Zunächst aber ein Bilderbuch über ein anderes aktuelles Thema, den Klimaschutz. Zu diesem Thema, das das Leben heutiger Kinder entscheidend prägt und prägen wird, erscheint Jahr für Jahr eine Fülle von neuen Kinderbüchern. Wir versuchen hier im Büchermarkt diejenigen herauszufiltern, die wirklich lesenswert sind. Anne-Kathrin Weber hat ein Bilderbuch der britischen Zoologin und Kinderbuchautorin Nicola Davis aufgespürt, das Kinder ermutigt, den Umweltschutz mit einer kleinen Geste zu beginnen. Die Ich-Erzählerin eröffnet das Buch mit einer Schilderung ihrer Kindheit.
Als ich klein war, wohnte ich in einer schäbigen, hässlichen und heruntergekommenen Stadt. Die Straßen waren staubtrocken, aufgeplatzt von der Hitze und Kälte und nie von Regen gesegnet. Ständig blies nur ein körniger, gelblicher Wind, der um die Hausecken schrammte wie ein räudiger Hund.
Düster und trostlos ist die Szenerie, mit der die Autorin Nicola Davis ihr Bilderbuch eröffnet. Und auch die Hauptfigur der Geschichte, eine namenlose Ich-Erzählerin, fristet ein deprimierendes Dasein. Das Mädchen ist umgeben von Beton, Stein und Stahl. Sie lebt in einer Massengesellschaft, in der jeder für sich bleibt, mit gesenkten Blicken und gebeugten Schultern den Kontakt vermeidet.
Die Menschen waren genauso schäbig, heruntergekommen und hässlich geworden wie ihre Stadt. Und auch ich war hässlich, heruntergekommen und schäbig.
Schäbig fühlt sich das Mädchen, weil sie andere arme Menschen bestiehlt, um zu überleben. Eines Nachts überfällt die Erzählerin in einer dunklen Gasse eine alte Frau mit prallgefüllter Tasche, an die sich das Opfer mit Leibeskräften klammert. Doch plötzlich lässt die alte Dame los, nachdem sie der Diebin das Versprechen abgenommen hat, den Inhalt der Tasche einzupflanzen. Das Mädchen rennt mit der Beute davon, ohne weiter über diese seltsame Situation nachzudenken. Sie interessiert sich nur für das Essen und das Geld, die sie in der Tasche vermutet.
Doch als ich sie öffnete, waren nur Eicheln darin. Ich starrte die Eicheln an. Sie waren so grün, so vollkommen, so viele. Und ich begriff das Versprechen, das ich gegeben hatte. Ich hielt einen Wald in den Armen und wurde zu einem anderen Menschen.
Fortan macht sich das Mädchen daran, das Versprechen, das sie der alten Frau gab, einzulösen.
Ich pflanzte an Straßen entlang, an den Kreisverkehren, zwischen Schutt, Trümmern und verrosteten Geländern, an Eisenbahnschienen, Straßenbahngleisen und Ampeln, in verlassenen Parks und in Gärten, eingeschlossen von Mauern mit abweisenden Glasscherben drauf.
Nach einiger Zeit wachsen die ersten Triebe der Eichen. Und mit den Bäumen erwachen auch die BewohnerInnen der Stadt wieder zum Leben. Sie fangen an, auch Blumen, Obst und Gemüse anzubauen. Das Mädchen zieht unterdessen weiter, um den Menschen in anderen Städten Natur und neues Leben zu schenken. Als der Protagonistin eines Nachts in einer dunklen Gasse ihre eigene Tasche mit Eicheln geraubt wird, ringt sie dem Dieb dasselbe Versprechen ab, das sie einst der alten Dame gegeben hatte. Das Buch der britischen Autorin und Zoologin Nicola Davis erschien in der englischen Originalversion bereits 2013. Aber auch 9 Jahre später hat die Kernaussage des Buches nicht an Relevanz eingebüßt. Die Natur muss wieder zurück in die Städte geholt werden. Und dazu braucht es den Willen Einzelner, einen Anfang zu machen, so wie die Ich-Erzählerin.
Ich drängte das heruntergekommene, hässliche, schäbige fort und pflanzte und pflanzte und pflanzte.
In jener Nacht, als die Protagonistin die Tasche mit den Eicheln erbeutete, hat das Mädchen, den Kopf auf die Eicheln gebettet, Blättergedanken. So jedenfalls lautet der Text, der stellenweise etwas bemüht poetisch klingt. Das schlafende Mädchen ist in dieser Szene jedoch umringt von bunten Vögeln abgebildet. Bis auf diese etwas irritierende Text-Bildschere ergänzen die Illustrationen Laura Carlins den Bilderbuchtext sehr gut. Besonders eindrucksvoll ist die Farbgebung im ersten Buchteil. Hier dominiert der großflächige Einsatz schwarzer Tinte, die die Illustratorin mit Wasser und Blau- und Brauntönen mischt. Sie kreiert damit Farbnuancen, die an die verschiedenen Grautöne dreckigen Pinselwassers erinnern und die das Kalte, Statische und Anonyme dieser Szenerie betonen. Meisterlich sind auch die Menschen gestaltet, die Laura Carlin zu Beginn der Geschichte als graubraune Masse zeigt. Kein Lächeln, keine Hoffnung ist in den mit dunklen Buntstiftstrichen umrissenen Gesichtern der Menschen zu erkennen, die das Mädchen bestiehlt. Fraglich ist allerdings, ob sich der recht drastische Einstieg in die Geschichte schon für das empfohlene Lesealter ab 4 Jahren eignet. Für etwas ältere Kinder ist das Bilderbuch eine kunstvoll illustrierte und stimmungsvoll erzählte Lektion darüber, wie farb- und leblos das Leben ohne Natur ist. Und es gibt den LeserInnen einen klaren Auftrag und eine erste Idee mit auf den Weg, wie die Natur ins Stadtleben zurückgeholt werden kann. Nämlich Baum für Baum.
Na dann ran an die Eicheln, aber lieber im Herbst selbst sammeln als stehlen. Anne-Kathrin Weber war das über »Ein Baum ist ein Anfang«, geschrieben von Nicola Davis, illustriert von Laura Carlin, aus dem Englischen übersetzt von Uwe Michael Gutschan. Der Aladin Verlag empfiehlt das Buch ab 4 Jahren. Der Berliner Orlander Verlag war bis vor einem knappen Jahr wahrscheinlich vor allem denjenigen bekannt, die sich für feministische Literatur, afrikanische Literatur, solche über Migration oder LGBTQ interessieren. Am besten formuliert der Verlag es natürlich selbst. Die Themen von Orlander sind Frauen, Weltkultur, Bewegung. Als vergangenen Sommer dann bekannt wurde, dass die simbabwische Autorin Tsitsi Dangaremga mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt wurde, bekam der Orlander Verlag plötzlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit, denn dort erscheinen Tsitsi Dangaremgas Romane. Gerade ist der Orlander Verlag außerdem zum 2. Mal mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet worden. Und das alles in einer Zeit, in der Orlander auch noch etwas Neues an den Start brachte. Dieses Neue ist der Anlass gewesen für mein Gespräch mit der Verlagsleiterin Annette Michael in den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Orlander hat nämlich jetzt auch ein Kinderbuchprogramm. 5 Titel sind bislang erschienen. Ich habe Annette Michael gefragt, warum jetzt auch Kinderbücher?
Also der Auslöser war eigentlich, dass wir irgendwann überlegt haben, dass die Themen, die uns belletristisch bewegen, die Geschichten von Menschen zu erzählen, die normalerweise hinter den Nachrichten in Zahlen verschwinden, dass das ja nicht nur Erwachsene betrifft, sondern dass das eben ja auch Kinder betrifft und dass wir ja auch in Deutschland so viele Kinder von Zugewanderten und Geflüchteten haben, deren Geschichten wir erzählen wollten und denen wir auch Spiegelbilder bieten wollten, dass sie in Geschichten, in Kinderbüchern auch vorkommen.
Tatsächlich sind 4 der 5 bisher erschienenen Bücher Fluchtgeschichten und das jüngste Buch ist ein Aufklärungsbuch für Mädchen. Wenn man jetzt Ihre Internetseite öffnet, dann stehen die Kinderbücher dort direkt auf der Startseite mitten unter den Titeln für Erwachsene. Das lese ich jetzt mal als Statement. Kinderbücher sind Ihnen wirklich wichtig.
Der Fokus des Verlages Frauen-Weltkultur-Bewegung ist uns wichtig in allen Dimensionen. Und insofern sind die Kinderbücher auch gleichberechtigt neben dem Restprogramm. Wir wählen unsere Bücher ganz sorgfältig aus und eben auch sehr gezielt und achten immer darauf, dass das streng in unsere Ausrichtung passt. Und insofern sind die bei uns auf jeden Fall gleichberechtigt.
Jetzt haben Sie gerade selber gesagt, Frau Michael, das muss streng in Ihre Ausrichtung passen. Was bedeutet denn das? Welche Anforderungen stellen Sie an ein Kinderbuch?
Wir sind der Überzeugung, dass die Welt, in der wir leben, Veränderungen braucht. Und das betrifft ja viele Dimensionen. Das ist einerseits der Klimawandel, das sind aber auch die ganzen Fluchtbewegungen, die auf uns zukommen. Da geht es auch um gerechtere Verteilung von Geld und Ressourcen. Und nach dieser Prämisse suchen wir auch unsere Kinderbücher aus.
Haben Sie denn da auch einen Bedarf auf dem deutschen Kinderbuchmarkt bemerkt? Also gibt es da vielleicht auch ein Defizit?
Ich habe da jetzt keine Wettbewerbsanalyse gemacht, sondern dieser Gedanke, der kam aus Erfahrungen, die ich selbst gesammelt habe. in 2015 und 16, als ich ehrenamtlich in der Geflüchtetenhilfe in einer Schule gearbeitet habe und habe damals eben gemerkt, dass es auf jeden Fall auf Seiten der Betroffenen einen Bedarf gibt. Und ich höre eben heute auch von Lehrerinnen, die mit diesen Kindern heute mit unseren Kinderbüchern Deutsch lesen lernen und dass das für die Kinder wahnsinnig hilfreich ist, dass sie sozusagen eigene Geschichten wiederfinden und sich dann eben auch zum Teil mal als Protagonistin von einem Buch wiederfinden. Und das war uns wichtig.
Mir ist aufgefallen, Frau Michael, dass alle Flüchtlingsgeschichten in Ihrem Programm bei Orlando Übersetzungen sind. Wieso ist das eigentlich so? Wäre es nicht direkter, Kindern in Deutschland oder auf dem deutschsprachigen Büchermarkt Geschichten von Geflüchteten anhand ihrer eigenen Lebenswelt nahezubringen?
Das sind lange Entwicklungen und dauert Zeit. Und insofern war es für uns einfacher, die einzukaufen. Insofern auch dieses erste Buch, was wir veröffentlicht haben, Selma, die syrische Köchin, ja von einem Autor geschrieben wurde, den wir auch als Roman veröffentlicht haben, nämlich Danny Ramadan. Und insofern bin ich dann auf diesen kanadischen Kinderbuchverlag gestoßen und habe eben festgestellt, dass es da schon viele Geschichten gab und habe dann einfach beschlossen, wir fangen mal mit den Geschichten an und unser Ziel ist auf jeden Fall natürlich, eigene Geschichten und eigene Bilderbücher zukünftig zu machen.
Jetzt ist auffällig, dass 3 von den 4 Büchern über Geflüchtete Bilderbücher sind. Erklärt sich das auch mit der Zusammenarbeit mit diesem Verlag oder haben Sie da einfach eine Affinität zur Illustration?
Also das hat vor allem was damit zu tun, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass diese Bücher in die Institutionen gehören, die sich mit Kindern beschäftigen. Also das heißt in die Kindergärten, in die Kitas und in die Schulen und die Grundschulen vor allem. Und dass es eben auch sehr wichtig ist, von klein an Bewusstsein zu schaffen. Weil ich meine, die Kinder, die sind in den Kitas mit Kindern zusammen, die aus anderen Ländern kommen. Und da ist es einfach wichtig, dass diese Geschichten kindgerecht erzählt werden.
Apropos kindgerecht, das ist ja eine Gratwanderung in einem Buch über Geflüchtete, einerseits nichts zu beschönigen, andererseits aber auch kindgerecht und nicht zu brutal zu erzählen. Wo verläuft da für Sie die Grenze?
Das sind dann wirklich zum Teil sehr schwierige Übersetzungs- und Lektoratsangelegenheiten, wo wir auch uns regelmäßig sowohl mit Kindern in dem Alter wie auch mit Fachpersonal austauschen. Weil es einerseits uns wichtig ist, die Geschichten so zu erzählen, wie sie sind, aber eben so, dass sie für Kinder bearbeitbar sind oder verarbeitbar eher und dass sie eben auch die Lebenswelten widerspiegeln, die diese Kinder real haben.
Was Ihre 3 Bilderbücher auf der anderen Seite eint, ist, dass Sie zwar sehr anschaulich von den Problemen und auch durchaus von den Traumata erzählen, die geflüchtete Kinder haben, aber diese Bilderbücher, die haben immer auch eine witzige Seite. War dieser Humor darin Ihnen auch wichtig?
Der ist uns auch sehr wichtig. Und es geht auf jeden Fall eben auch darum, zu zeigen, dass es Träume gibt, die universell sind und vor allem auch, wie wichtig Freundschaften sind.
Mindestens so wichtig wie der Text ist bei den Bilderbüchern natürlich die Gestaltung, sind die Illustrationen. Und da haben Sie sich, Frau Michael, für unterschiedliche, aber für sehr expressive Illustrationen entschieden. Was muss ein Bilderbuch bei der Illustration mitbringen, damit es ins Orlando-Programm aufgenommen wird?
Also wir suchen die aus nach dem, was uns gefällt. Und bunt müsse es sein und fröhlich soll es sein. Und das ist uns wichtig.
Jetzt kommen zurzeit ja viele Frauen und Kinder aus der Ukraine zu uns. Ihre Bücher erzählen von syrischen, libanesischen, afrikanischen Kindern. Können Ihre Bücher trotzdem helfen, dass deutsche Kinder ein bisschen verstehen, was diese Kinder, die da plötzlich in der Klasse, in der Kita-Gruppe auftauchen, erleben?
Davon bin ich ehrlich gesagt fest überzeugt. Die Dinge, die die erleben, die sind ja in dem Kontext universell. Also das heißt, die haben auch ihre Traumata, die müssen sich auch zurechtfinden in einer neuen Umgebung. Und ich denke eigentlich, dass diese Bücher auch den Kindern aus der Ukraine helfen, weil die Themen, die dahinter stehen, sind dieselben.
Das ganz aktuelle Kinderbuch, das heißt Meine Vulva, das Einhorn, Mädchen entdecken ihren Körper. Die Autorin und Illustratorin Jessica Weber hat es geschrieben und gestaltet. Jetzt gibt es ja Aufklärungsbücher nicht gerade wenige. Warum braucht es auch noch dieses?
Wir fanden die Art, wie Jessica Weber diese Aufklärung betreibt, total prägnant und nah. Und auch ihr Ansatz, dass es sie ein Buch machen wollte, zu Themen, die sich Mädchen vielleicht nicht trauen, ihren Eltern oder Erwachsenen zu stellen, fanden wir sehr nahbar und auch die Art der Illustration des Buches hat uns sehr überzeugt.
Die Verlegerin Annette Michael war das im Gespräch über die neue Kinderbuchreihe des Orlander Verlages. Das Buch Stürmische Meere aus dem Orlander Verlag protokolliert Geschichten von Menschen, die als Kinder mit dem Boot geflüchtet sind. Viele dieser Bootsgeflüchteten landen in Griechenland, bleiben oft jahrelang in den dortigen Lagern hängen, weil kein europäisches Land sie aufnehmen möchte. Alea Horst ist Nothelferin und Fotografin und hat diese Lager viele Male besucht. Immer, wenn ich von dort weggehe, denke ich, schlimmer kann es nicht werden. Aber immer liege ich falsch. Das schreibt Alea Horst im Vorwort zu ihrem Buch »Manchmal male ich ein Haus für uns«, in dem sie Geschichten von geflüchteten Kindern wiedergibt. Maria Riederer hat mit Alea Horst über dieses Buch gesprochen. Zuerst stellt sie aber ein Bilderbuch vor, zu dem ebenfalls die griechischen Lager den Anstoß gaben. Jonas und Daniela Leidig haben die Geschichte von Elenis Konfetti geschrieben und illustriert.
Auf einem Hügel irgendwo in Griechenland wohnt Eleni mit ihrer Familie. Wenn der Wind vom Meer kommt, riecht es auf der Terrasse nach Salz. Und wenn der Wind zum Meer hinweht, dann duftet das ganze Dorf nach der Marmelade von Elenis Oma.
Die Geschichte von Elenis Konfetti ist ein Bilderbuch von Jonas und Daniela Leidig. Jonas ist Daniela Leidigs Sohn, ein Junge im Kindergartenalter. Im Nachwort beschreibt seine Mutter, wie Jonas zum ersten Mal von Flüchtlingslagern hört und spontan zum Helfen anregt, bewegt von der Not der Menschen und dem kindlich ungebremsten Willen, ihnen beizustehen. So tut es auch Eleni in dem Bilderbuch mit dem Untertitel »Refugees Welcome«.
Seit ein paar Wochen sind unten am Fuße des Hügels Zelte aufgebaut mit ganz vielen Menschen und hohen Zäunen drumherum. »Warum zelten die Leute, Oma? Es hat doch so viel geregnet«, fragt Eleni. »Sie sind geflohen. Sie haben kein Zuhause mehr.« »Dann müssen sie zu uns kommen«, sagt Eleni, »und du musst ihnen heißen Kakao kochen, ja?«
Im folgenden Dialog zwischen Eleni und ihrer Großmutter wird klar, woher die Geflüchteten in den Zeltlagern kommen und warum sie im Lager sind. An dieser Stelle übergibt Daniela Leidig ihrem Sohn die Rolle des Illustrators. Er zeichnet den Weg der Flüchtlinge mit schwarz-weißen Strichfiguren, die während der Flucht über das Meer auseinanderfallen und nach ihrer Ankunft langsam wieder zusammenwachsen. Die Bilder von Daniela Leidig sind dagegen von einem mediterranen Leuchten geprägt.
»Omi, lass uns einen Korb mit deiner Marmelade runter zu den Zelten bringen.« »Das ist lieb, Eleni, aber das geht nicht.« »Warum nicht?« »Sie brauchen ein Zuhause, keine Marmelade.« »Ich will ihnen aber eine Freude machen.« Eleni stampft mit dem Fuß auf den Boden.
Elenis Eifer siegt. Kind und Großmutter marschieren mit Marmelade, Blumen und Freundlichkeit an den Zaun des Lagers. Aus der Nähe betrachtet ist das Zeltlager deutlich schrecklicher als aus der sicheren Entfernung.
Dann sehen sie den Zaun. Von oben sah er gar nicht so hoch aus. Plötzlich fängt es stark an zu regnen und Eleni hat einen Kloß im Hals. Sie sieht viele Kinder, die sie anlächeln. Müll, leere Flaschen, schreiende Babys, Zelte aus Plastikplanen, Pfützen, nackte Füße. Sie weiß nicht, was sie sagen soll und guckt auf den Boden. Dort sieht sie ihre roten, sauberen Schuhe.
Das Kind, das alles zum Leben hat und mehr als das, begegnet der bitteren Not seiner Mitmenschen. Mit kleinen Geschenken ist es nicht getan. Eleni stellt Flugblätter her, bunte, große Konfetti mit dem Aufruf:
»Helft alle mit! Geflüchtete willkommen! Eleni und Oma!«
Und sie verteilt die Zettel überall im Dorf. Als Multiplikatorin erreicht sie viel.
Lisa, Kindergärtnerin, 40 Jahre, wird in die geflüchteten Lager gehen, um mit den Kindern zu tanzen. Theo, Gemüsehändler, 75 Jahre, erzählt auf dem Markt jedem von den Menschen, die Hilfe brauchen. Tim, Schüler, 8 Jahre, beschließt, Politiker zu werden, der sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzt. Maria, 4 Jahre, wird Elenis beste Freundin.
Deutlich mehr als einen Blick durch den Zaun der griechischen Flüchtlingslager bietet Alea Horst mit ihrem Buch »Manchmal male ich ein Haus für uns«. Die Fotografin und freiwillige Nothelferin lässt darin geflüchtete Kinder ihre Geschichten erzählen. Sie selbst hat die Fotos gemacht.
Die größte Herausforderung von dem Buch war, es überhaupt umsetzen zu können, weil strukturell wird ganz viel dafür getan, dass man eben nicht in Kontakt mit den Menschen kommt, dass man keine Geschichten aufschreibt und schon gar keine Fotos macht.
Durch ihr gutes Netzwerk als Helferin hat Alea Horst es geschafft, Vertrauen zu gewinnen. Entstanden ist ein fantastisches und auch beklemmendes Buch.
Ich lebe jetzt seit 1,5 Jahren hier auf Lesbos. Der Weg hierher war grausam. Ich muss weinen, wenn ich daran denke.
Auf 80 Buchseiten erzählen Kinder aus den Flüchtlingslagern Moria und Karatepe auf Lesbos ihre Geschichten. Sie sprechen von ihrer Flucht, vom Leben im Lager, von ihren Ängsten und Träumen.
Wenn ich mich daran erinnere, was ich alles erlebt habe, das Feuer, die Bootsfahrt, das Leben in der Türkei, das, was in Syrien passiert ist, dann das Leben hier im alten Lager Moria und jetzt im Zeltlager. Meine Schwester kann keine Nacht mehr schlafen. Sie sieht jede Nacht das Feuer in Moria. Uns will niemand haben. Ich glaube auch, dass Deutschland voll ist. Wo können wir hin? Wo sollen wir hin?
Der Verlag empfiehlt das Buch ab 8 Jahren. Die Fotos mögen diese Altersangabe stützen, denn nichts, was darauf zu sehen ist, ist für Kinder ungeeignet. Die Geschichten allerdings sind oft schwer zu ertragen. Das, sagt Alea Horst, sei nicht zu vermeiden.
Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, auch wenn das schmerzhaft ist, auch wenn das unangenehm ist. Diese Kinder, die ihre Geschichten im Buch erzählen, die erleben das ja tagtäglich. Und auch wenn das traurig macht und auch wenn das weh tut, wenn man das liest, das passiert. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil das ist unsere Realität.
Mein eines Geschwisterchen ist 7 Monate alt und unsere Isobox ist so kalt und nass. Die Hände und Füße vom Baby sind so oft so eiskalt. Das Baby und meine Mama weinen dann und hören nicht auf. Damit komme ich nicht richtig klar. Ich kann da nichts machen. Ich kann sie nicht trösten und fange dann auch an zu weinen. Mein Papa sagt dann immer, sei nicht traurig. Eines Tages werden wir woanders sein. Unser Leben ist noch nicht vorbei. Wir müssen nur etwas warten. Sei geduldig.
Ein Mädchen verlässt vor lauter Angst nie das Zelt. Ein anderes erzählt vom Tod ihres Großvaters bei der Flucht. Viele Kinder haben Albträume und fühlen sich unsicher im Lager. Sie frieren, sie sorgen sich um ihre Eltern und Geschwister und werden von schrecklichen Erinnerungen geplagt. Auf den Bildern Kinder in ihrer kleinen Lebenswirklichkeit. Manche lächeln, manche spielen, einige lachen, viele sind ernst, manche sehr ernst. Alea Horst fügt nichts hinzu, keine Dramatisierung, auch keine Beschönigungen.
Ich versuche, keine Symbolbilder zu erstellen und keine Klischeebilder. Mein größtes Ziel ist es, die Menschen in Würde darzustellen, was viele Betrachter meiner Bilder auch häufig irritiert. Ist, dass die Menschen in die Kamera gucken, manchmal lachen sie auch, sind auch zum Teil fröhliche Bilder und das verstört. Aber es zeigt die Realität, die ich sehe. Ich sitze in Zelten mit den Menschen und ich sehe dort auch Resilienz und Freude.
Mein Zimmer ist einfach meine Matratze. Die Matratze meiner Schwester ist total voll. Sie hat ganz viele Bücher auf der Matratze liegen. Deshalb sagen wir oft, sie schläft in der Bibliothek. Ich schlafe oben drüber. Wie ein Affe hüpfe ich nach oben. Ich bin froh, dass ich oben schlafe. Dann kann mein kleiner Bruder nicht an meine Sachen.
Ein perfekter Tag wäre, wenn ich eine eigene Hilfsorganisation hätte. Dann würde ich ganz vielen Menschen helfen. Was immer die Menschen brauchen, ich würde versuchen, es ihnen zu geben.
Solche Zitate zeigen, dass die Kinder sich trotz allem ihre Träume, ihre Fantasie und innere Kraft nicht nehmen lassen. Das macht Hoffnung. Und vielleicht können die Kinder, die das Buch in die Hand bekommen, wie Eleni mit den bunten Konfetti, zu Fürsprecherinnen und Fürsprechern für geflüchtete Kinder werden.
Das hofft Maria Riederer. Sie besprach 2 Bücher über Kinder in griechischen Flüchtlingslagern. Manchmal male ich ein Haus für uns, Europas vergessene Kinder, von Alea Horst mit Vignetten von Merdad Zahiri, Verlag Klett Kinderbuch, empfohlen ab 8 Jahren. Und das Bilderbuch von Jonas und Daniela Leidig, die Geschichte von Elenis Konfetti, Refugees Welcome, Mien-Edition ab 4 Jahren. Auf der Seite der UNO-Flüchtlingshilfe gibt es übrigens eine ausführliche Liste mit Kinder- und Jugendbüchern zu Flucht und Geflüchteten. uno-flüchtlingshilfe.de. Diese Bücher für junge Leserinnen und Leser können Sie nachhören in der DLF-Audiothek-App. Oder Sie bleiben am Radio, dann folgt jetzt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Ein gutes Wochenende noch.